Ich freue mich sehr auf den Morgen mit euch und danke vielmal auch für die Einladung. Ich freue mich auch über den Livestream, über all das, auch was Gott vorbereitet hat. Im Bild zeigt so, wie das so ein Weg ist von der Kanzel runter zu den Leuten hin. Und das war in unserem Leben auch so, dass wir das genauso erlebt haben. Ich war früher ganz normaler Pastor. Wir waren auch 6 Jahre in einem Dienst, in einem christlichen Hilfswerk in Afrika. Und wir haben dann gemerkt, wie es eigentlich viel besser ist, wenn man zu den Leuten hingeht. Nicht von der Kanzel runter, sondern mitten unter die Leute. Und so hat es ja auch Jesus uns vorgezeigt, wie er Mensch geworden ist und uns verstanden hat. Und zum Anfang möchte ich kurz beten. Und danke, Vater, dass du hier bist in unserer Mitte, dass du deine Liebe ausgießt auf jedes Einzelne, dass jedes Einzelne umarmt ist, ganz besonders von deiner Liebe. Und ich danke dir auch, Vater, dass du dein Liebstes, deinen Sohn gegeben hast für uns, dass er uns verstanden hat und versteht in unserer Trauer, in unserem Schmerz, auch unsere Krankheit überwunden hat und sogar den Tod, dass er heilt und befreit und in unserer Mitte ist, auch heute. Und dass er gesagt hat, ich lasse euch nicht verwaist zurück, sondern ich gebe euch meinen guten Heiligen Geist. Und so danke ich dir, Heiliger Geist, dass du zu den Menschenherzen sprichst, dass du jedes Einzelne abholst, da wo es ist, und dass du jedes Einzelne lehrst und ermutigst und tröstest. Amen. Ihr habt vielleicht wie gemerkt, wir haben eine spezielle Arbeit und die hat 4 verschiedene Bereiche. Das Wichtigste, wir sind dort eben nicht auf der Kanzel, sondern wo die Leute sind. In Zürich an der Langstraße und im Umkreis haben wir etwa 200 Bordelle und im ganzen Kanton etwa nochmal 200 und wir gehen dort rein, wir tauchen dort rein mit unseren Teams. Und dann kommt der zweite Arbeitsbereich, wir lernen dort Menschen kennen und dann begleiten wir sie, wenn sie eine Veränderung möchten. Wenn jemand aussteigen möchte, auch Opfer von Menschenhandel treffen wir an und wir begleiten sie aus der Illegalität in die Legalität, aus ihren wirklich Verstrickungen wieder in ein Leben, wo sie wieder Würde haben. Der dritte Arbeitsbereich, der ist, dass wir Prävention machen, auch in Schulen, auch in Kirchen, auch im Radio, überall, wo wir eingeladen sind, egal ob Rotary Club, wir reden überall das Gleiche. Wir sind eben immer noch Pastoren. Und der vierte Arbeitsbereich, das ist auch so schön, wie das gekommen ist, dass wir international auch tätig sind und national und Schulungen machen, auch andere Arbeiten equippen und ausrüsten. Also die Medien wollen uns immer weismachen, Sexarbeit ist ein ganz normaler Beruf. Es ist eine Arbeit. Ich frage mal, ich sehe hier viele junge Leute, hat dir der Berufsberater gesagt, mach doch ein wenig Sexarbeit? Du kannst ja Telefonsex machen. Sagt das der Berufsberater? Nee, oder? Und Sexarbeit oder eben Prostitution hat viel mit sexuellem Missbrauch zu tun. Auch mit krasser Armut. Das ist ein Bild, das meine Frau gemalt hat. Wir haben es auch auf Kunstkarte. Und wenn wir es dann den Frauen zeigen, dann haben sie so ein Haarerlebnis, weil so sind sie angekommen. Mit einem Koffer, nur einen Koffer mit Dingen und ein Herz voll Erwartungen. Ja, ich möchte reich heiraten, ich komme ja aus einem armen Land. Ich möchte vielleicht auch einen guten Beruf lernen in der reichen Schweiz, aber sie haben gar keine Chance. Sie können ja die Sprache nicht, haben keine Bewilligung und so weiter, landen dann in der Bar und da treffen wir sie und wir begleiten sie und sagen, hey, es gibt einen Exit. Und da meinen wir nicht Sterbebegleitung, sondern eben einen Weg in eine Zukunft, so wie eben sie es möchten, diese Frauen. Die Rotlichthäuser, ich habe schon auf dem Weg hierhin solche gesehen und eigentlich sagen alle harmlos und kein Problem. Aber schon der weise Salomo hat gesagt in Sprüche 7, in Vers 27, pass auf, überall wo so ein Rotlichthaus ist, ist wie ein direkter Zugang in die Unterwelt. Vielleicht lachst du jetzt und denkst du, was plappert der da oben? Die Polizei, die kann das bestätigen. Nirgendwo ist so viel Verbrechen, nirgendwo ist so viel Gewalt. Missbrauch, eben Menschenhandel, Drogenhandel, Geldwäscherei, auch organisierte Kriminalität. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, was hat das jetzt mit der Stammi St. Gallen zu tun? Wir sind doch jetzt in einem Gottesdienst und wir müssen doch eine Predigt hören, wie immer. Das Dumme ist, dass eben das schon viel früher anfängt, schon bei den Kindern. Und statistisch sind mehr als 50% pornosüchtig. Und das ist sogar bei den Christen so. Und das fängt eben nicht an bei den Erwachsenen, sondern das fängt bei den Kindern an. Es gibt 6-Jährige, die heutzutage pornosüchtig sind. 6-Jährige. Du musst nicht 18 Jahre sein, um so in einen Club reinzukommen, sondern du musst ein Smartphone haben oder ein iPad und du musst lesen können. Bist du schon 18 Jahre alt? Dann musst du sagen, ja. Und dann bist du schon mitten in dem drin. Und das Krasse ist, das gibt so einen Flash im Hirn. Jetzt müsste es weitergehen. Ah, ist alles klar. Gibt so einen Flash im Hirn, wenn man das erste Mal als 7- oder 8-jähriger Bub oder Mädchen, die Mädchen sind genauso betroffen, 60% bei den Jungs, auch Erwachsenen, und 40% bei den Mädchen, dann gibt es so einen Dopaminausstoß im Hirn, den kann man nachmessen, der ist so stark, wie wenn man eine Linie Kokain reinzieht. Und dann ist man geflasht und man klickt auf den nächsten Klick und das Kopfkino läuft im Kopf und das nächste Bild ist schon härter und noch schlimmer und dann rutscht man so schnell in eine Abhängigkeit rein. Bei mir war es so, ich habe das als Kind erlebt, da gab es noch keine Internetpornografie, sondern eine Bekannte von uns, sie hat mir als etwa 6-7-jähriges Kind Pornohefte gegeben. Das war meine Aufklärung. Und ich denke, die allerwenigsten erleben Aufklärung bei den Eltern, weil man vorher schon befleckt war. Und das war bei mir dann so, dass meine Fantasie, mein ganzes Kopfkino, meine ganze Sexualität war so fake. Sie war nicht echt, weil ich nichts Original, sondern eine billige Fälschung kennengelernt habe. Und dann passiert etwas. Du verlierst den Schutz um dich herum. Ich habe dann auch Übergriffe erlebt. Dorothee hat es noch schlimmer erlebt und erzählt dann, aber ich habe Übergriffe erlebt, dass Leute mich betatscht haben oder Dinge machen wollten. Als ich noch minderjährig war, einmal auf die Bahnhoftoilette gehen wollte, kam ein Homosexueller und wollte mich kaufen. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Es war so wirklich demütigend. Und Gottlob habe ich Nein sagen können, aber so viele Dinge laufen ab und so viel Scham und Befleckung. Und das ist so eine traurige Sache. Und stellt euch mal vor, so eine Frau, sie kommt aus einem armen Land, sie hat keine Zukunft, sie hat keine Perspektive, kann die Sprache nicht und sie muss einfach hinhalten. Sie kann sich ja nicht abgrenzen. Sie ist ja verschuldet. 50.000 Franken, wenn man aus Nigeria kommt. Über die Schlepperwege haben sie 50.000 Franken Schulden. Wir kennen zu viele Opfer. Und dann müssen sie arbeiten, haben keine Chance. 10-mal, 20-mal, 30-mal, stell dir mal vor, wie diese Körperöffnungen wehtun. Es ist so menschenentwürdigend. Man ist dann wie ein Stück Fleisch. Ja, der Pointer, das nächste Bild. Man ist dann wie ein Stück Fleisch, das verkauft wird. Man ist wie eine Pizza der Kunde. Oder? Und das ist so, ich sage, krank. Der kann dann wählen, was er will. Schwarze Person, weiße Person, jung, alt, minderjährig. Du kannst alles haben, wie eine Pizza. Du kannst sogar im Darknet Dinge bestellen, in dein Wohnzimmer rein, mit Minderjährigen, mit Gewalt, alles. Und das läuft überall, auch unter Christen. Das Schlimme war, mein Pastor, als ich Teenager war, Dorothee erzählt dann die Geschichte, er war für mich der Held. Und erst später hat sich herausgestellt, dass er verschiedene Frauen der Gemeinde aufs Übelste missbraucht hat. Und es zeigt mir einfach, dass wir hinschauen müssen, darüber reden müssen. Und vielleicht sind auch viele Gemeinden, und ich denke, die allermeisten Gemeinden gar nicht so am Wachsen und am Bewegen, weil die Hälfte der Gemeinde irgendwie noch irgendwo gefangen ist. Und man redet ja nicht drüber, weil sonst könnte man ja nicht mehr auf der Bühne stehen. Aber ich sage euch, ich bin so froh, ich kann jubeln und lachen, weil ich keine Geheimnisse mehr habe. Ich muss nichts mehr verstecken. Und dann geht es weiter, eine Appenzeller Kuh oder St. Galler Kuh, die hat es viel besser als so eine Frau, weil die kann schlafen in der Nacht und da kommt sogar der Tierschutz, wenn sie mal irgendwie geschlagen wird, aber diese Frauen können sich nicht wehren. Und da können wir von den Schweden lernen, die haben schon seit 20 Jahren das Gesetz der freier Bestrafung. Norwegen, Irland, Israel, Kanada, Frankreich, alle sind jetzt dazugekommen. Die Schweiz ist jetzt noch eine Insel. Und in diesen Ländern wird dann nicht die Frau gejagt von der Polizei, sondern der Käufer der Ware. Und das ist auch richtig so, dass nicht die Frau kriminalisiert wird, sondern die Frau bekommt dann vom Staat sogar Ausstiegshilfe. Und die Freier und die ganze Gesellschaft bekommt Aufklärung über Menschenhandel. Aber bei uns in der Schweiz ist das noch nicht so aktuell, weil bei uns herrscht halt noch viel Geld. Es geht um so viel Geld und jeder macht da Geld. Seien es die Barbesitzer, seien es die Restaurants, seien es die Zuhälter mit ihren groben Autos, die Pharmaindustrie, weil die Leute brauchen dann Schmerzmittel. Dann das Steueramt, weil es ja ein normaler Beruf ist, kann man selbstständig anschaffen und zahlt dann Steuern. Aber meint ihr, die Steuerrechnung stimmt? Da ist ein Lüg und Betrug, überall. Sogar Bußgelder, überall. Ja. Aber bei uns sind diese Menschen eben nicht einfach, wie die Leute jeweils so sagen, Schlampen und Huren und selber Schuld, sondern sie sind für uns Goldschätze. Wie das Bild, das Dorothee gemalt hat. Ihr könnt dann auch am Büchertisch diese Bilder sehen und nehmen. Für uns sind das wie Botschaften auch zu den Leuten. Wir haben ganz viele verschiedene und sagen ihnen dann jeweils, du bist nicht irgendwie unwürdig, sondern du bist ein Goldschatz, du bist so wertvoll. Und so haben wir von vor 20 Jahren schon Frauen aus der Prostitution rausbegleitet. Eine von ihnen, das war vor 20 Jahren, da haben wir noch jünger ausgesehen. Eine von ihnen unten links, Stella, und sie war ein hoffnungsloser Fall. Alle haben gesagt, das bringt überhaupt nichts, sie ist drogenabhängig, hat einen Zuhälter und so weiter. Übrigens, apropos Zuhälter, wir erleben es auch, dass Zuhälter totale Veränderung erleben. Menschenhändler, total heute in der Kirche sind. Also hat nichts mit Kirche zu tun, sondern mit dem Herz. Und die Leute haben gesagt, ja, mit dieser Frau, das passt nicht, das geht gar nicht. Und wir haben dann sie begleitet. Und heute, das ist so schön, ist sie Leiterin eines Schutzhauses, das Haus Sarah in Tansania. Und gerade im letzten Herbst sind wir sie besuchen gegangen, haben dort auch die Kinder und die Leute geschult. Es war so schönes Wiedersehen. Dass wir diese Arbeit machen, das hat viel zu tun. Erstens mal mit Gottvertrauen, weil wer zahlt schon so einen Dienst, wenn man in der Schweiz, also Missionare, ihr habt sicher Missionare in Afrika oder irgendwo, aber in unserem Gemeindeverband war das gar nicht üblich, als wir vor 12 Jahren diese Arbeit angefangen haben. Aber Gott hat uns versorgt vom ersten Tag her. Und das ist so schön. Und so sind wir dankbar, dass wir diese Arbeit machen können. Und es hat viel zu tun mit unserer Lebensgeschichte. Dorothee erzählt dann ihre Lebensgeschichte. Wie eine Muschel oder wie ein Diamant wird man unter Druck und Hitze geformt. Und es ist auch ein Bild, das Dorothee kürzlich gemalt hat. Man kann diese Bilder auch kaufen und 50% geht voll und ganz in die Arbeit gegen Menschenhandel. Und es zeigt eigentlich Psalm 65, wo es heißt, bei Gott hat es immer genug Wasser. Er hat nie Mangel. Aber wenn dann das Wasser kommt, und das ist mein Wunsch für jedes Einzelne, dann gibt es manchmal Furchen, dann gibt es manchmal Verletzungen, kaputte Emotionen, innere Kinder, die wütig sind, Aggressionen, Dinge, da, wo man immer runtergedrückt hat oder fromm kaschiert hat mit Religion. Ich habe das auch gemacht. Aber dann kommt das Lebenswasser und dann macht es die Furchen weich. Dann glättet es das Land und dann heißt es, dann kommt wieder Frucht, dann blühst du wieder auf. Und das ist ein Wunder, vor allem wenn man mich ansieht und Dorothee, meine Frau. Für mich ist das größte Wunder, was wir erlebt haben und auch Menschen in unserem Umfeld, dass Gott einfach sagt, ja, wo wohne ich dann? In der Höhe? Ja, klar. Das ist Jesaja 57, aber wo wohne ich auch noch? Bei denen, die ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz haben, um sie wieder aufzurichten. Er ist der Gott der Hoffnung. Bei ihm gibt es nie einen hoffnungslosen Fall, sonst wäre ich der Erste.
Hallo zusammen, ich sehe euch nicht so gut, das Licht scheint. Aber ich spüre, dass ihr da seid und freue mich auch hier zu sein. Und ich war so eine Frau, viele Jahre so in einer Höhle. Und ich war gefangen, ja nicht sichtbar in Ketten, sondern ich war gefangen in meinem Kopf mit diesen Lügen und mit dem Hass. Und mit Religion war ich gefangen und irgendwo einfach blockiert und es war einfach schlimm und ich habe mich versteckt hinter der Fassade und ich habe 2 Gesichter gehabt, am Sonntag das Fromme und unter der Woche ein anderes und ja, ich hatte gar keine Identität und das bin ich als kleines Kind und ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und meine Eltern waren sehr gesetzlich gläubig und sie hatten so die Meinung gehabt, dass sie den Kindern den Willen brechen müssen. Und das haben sie dann auch gemacht, mit Gewalt und mit Schläge, mit Isolation, mit Liebesentzug, mit Härte und so weiter. Und ich bin innerlich wie ein Kind geblieben. Ich habe mich gar nicht entwickelt. Ich habe nicht gelernt, Nein zu sagen oder eine Grenze zu haben. Ich war wie eine Marionette. Ich habe einfach gelernt, gehorsam zu sein und das zu machen, was man von mir forderte und so weiter. Und ja, ich war wie innerlich leer. Ich wusste nicht, wer bin ich und was macht mich aus? Und dass ich überhaupt eine Grenze haben darf, das wusste ich gar nicht. Und so habe ich einfach funktioniert. Und das alles ist so wie ein Nährboden, wo einfach alles darin wächst. Denn ich habe religiösen Missbrauch erlebt, emotionalen Missbrauch erlebt, wo man einfach gelernt hat, alles runterzudrücken, Gefühle abzuspalten, Dinge wegzudrücken, nicht zu reden darüber. Oder zum Beispiel eben auch sexuellen Missbrauch. Und wir waren 6 Kinder zu Hause und dann musste ich das Zimmer teilen mit dem älteren Bruder. Und so haben die Übergriffe schon im Kinderzimmer angefangen. Und er hat immer gesagt, ja, Dorothee, wenn du den Eltern etwas sagst, du weißt, sie verprügeln mich und so weiter. Und ich hatte ja Angst, ich wollte doch nicht, dass mein Bruder Prügel bekommt. Und wir konnten ja auch nicht reden zu Hause, weil man immer alles schön religiös unter den Tisch geschoben hat. Und da war gar nie die Atmosphäre von einem Gespräch oder von einer Offenheit. Und so habe ich gelernt zu lügen. Ich habe gelernt, eben verschiedene Gesichter zu haben und so weiter. Ich habe gelernt, eine Maske zu haben, eine Wand aufzubauen. Und ja, es war einfach schlimm. Es war schlimm. Ich habe gemerkt, etwas stimmt nicht mit mir. Und ich war wie gefangen und wie blockiert. Und das ging dann weiter. Wenn man einmal gebrochen ist, dann ist man immer gebrochen. Es ist wie bei einem Magnet. Es zieht einfach das Schlimme an. Genau in dem Punkt, wo man verwundet ist, zieht man wieder diese Dinge an. Und so ging es immer weiter mit einem Mann, der in unserem Freundeskreis war, also von meinen Eltern, und der sollte mich einmal nach Hause fahren, und dann, anstatt dass er mich nach Hause gefahren hat, ist er in einen Park gefahren und wollte mich auf der Parkbank missbrauchen. Ich war 14 Jahre alt. Und solche Dinge, ich war einfach ein missbrauchtes Kind. Und dann ging es weiter in dieser Kirche, wo ich war, da hat der Pastor, ich suchte doch einen Vater. Mein Vater war gar nie zu Hause. Und so, und meine Mutter war überfordert mit 6 Kindern und Land und Häuser und es eben, sie war total überfordert. So habe ich einfach Vaterliebe gesucht. Aber der Pastor hat seine Position nicht richtig gehalten, sondern hat angefangen, mich zu missbrauchen. Und dann hat er gesagt, ja, er hat mir gedroht und hat gesagt, ja, wenn du etwas sagst in der Kirche oder jemandem, dann zerstörst du meinen Dienst. Er hat auch gesagt, wenn du etwas sagst, machst du meine Familie kaputt. Er hat auch gesagt, du machst die Kirche kaputt und meinen Dienst und so weiter. Und jetzt habe ich ja geglaubt, ich habe ja gedacht, ich bin so schlimm, etwas stimmt nicht mit mir. Und ich habe gewusst, das ist so schlimm, aber ich konnte ja mit niemandem reden. Und ich habe mich schuldig gefühlt, ich habe mich geschämt. Und das war so schlimm, das auszuhalten. Am Sonntag das fromme Gesicht und dann aber ich unter der Woche, und ich konnte mit Mühe und Not eine Ausbildung machen. Ich konnte fast nicht arbeiten. Ich war immer krank, psychisch einfach, Depressionen. Das alles einfach in mir war so schlimm. Und ich fand wie keine Sprache, ich hatte wie keine Sprache, keine Worte dafür. Und so geht es vielen im Rotlichtmilieu. Sie können nicht darüber reden. Man hat ihnen gedroht, dass man die Häuser im Heimatland anzündet. Man bringt sie um. Menschen verschwinden. Niemand weiß, wo sie sind. Das ist alles Realität. Und dann sagt man, ja, die machen das freiwillig, die spreizen ihre Beine und die lieben es, 30 Mal vergewaltigt zu werden und so weiter, all diese Lügen, die in der Gesellschaft verbreitet werden. Es stimmt einfach nicht. Und so war ich höchst traumatisiert. Ich kann nicht auf alle Dinge eingehen, aber ganz viele schlimme Dinge, Morddrohungen. Ich habe erlebt, wie der Pastor mit der Pistole hinter mir herrennt, wie ich um mein Leben kämpfe, verschiedene Male. Und diese Traumas, die gehen nicht einfach weg. Die sind dann da, man drückt sie auch wieder runter. Aber sie kommen hoch. Und ich habe es gemerkt in unserer Ehe. Ich habe dann Peter angeschaut, wie wenn er der Täter wäre. Ich konnte gar nicht Sex mit ihm haben. Meine Sexualität war gebrochen und gestohlen. Ich hatte keine Empfindungen mehr. Ich wollte nicht mehr. Und er war wie ein Täter. Und so viel macht man dann auch religiösen Druck. Ja, du musst mir gehorchen. Du musst jetzt. Sonst kommst du in die Hölle. Oder solche Dinge sagt man unter den Christen, weil man es noch religiös verdreht und manipuliert. Es ist schlimm. Und diese Traumas, ja, wie bekommt man die los? Eben, die gehen nicht einfach weg. Ich habe es dann erlebt, ich werde darauf noch eingehen. Und alles ist zerbrochen. Es war wie ein Scherbenhaufen. Meine Jugend, meine Kindheit, aber auch den Glauben an Gott habe ich total verloren. Ich habe ihn ja nicht erlebt in der Kirche. Es war ja alles super religiös und so schön nach außen, die Fassade. Man legt so viel Wert auf Programme und Fassaden und wie man wirkt nach außen, aber man kümmert sich eigentlich einen Scheißdreck um das Herz. Und so war alles zerbrochen, auch den Glauben an Gott. Und dann in tiefster Not, ich habe Tag und Nacht habe ich darüber nachgedacht, wie bringe ich mich um. Ich hatte keine Lösung, ich hatte niemand zum Reden, ich konnte fast nicht arbeiten, ich hatte Depressionen, Traumas, Flashbacks, all das Zeugs. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bringe mich um, Gott liebt mich nicht, ich bin komisch, ich weiß nicht, was mit mir ist. Ich gehöre nicht zu Gott und für mich hat das Leben keinen Sinn. Ich muss mir das Leben nehmen. Und so geht es vielen. Sie wissen nicht wohin, sie haben keine Hoffnung und das ist die Tragödie. Und so, wenn man etwas immer denkt, dann macht man es. Wenn man zum Beispiel immer an Pornos denkt, dann schaut man diese Pornos und immer mehr und immer mehr. Und so ging es mir, ich habe immer an Selbstmord gedacht. Und dann kam dieser Tag, wo ich es gemacht habe. Und dann, aber eigentlich war ich doch so jung, ich wollte doch gar nicht sterben. Ich wollte überhaupt nicht sterben. Ich hatte Angst vor dem Tod. Was kommt danach? Und dann lag ich am Boden und ich habe geschrien zu Gott, Gott, ich kenne dich nicht, wenn es dich wirklich gibt. Bitte komm in mein Leben, rette mich. Ich kann so nicht weiterleben. Ich kann nicht aus meiner Haut heraus. Ich kann diese Schmerzen nicht abschütteln. Bitte komm du. Und Gott hört deinen Schrei. Vielleicht schreist du auch schon viele Jahre in deinem Gefängnis, wo du gefangen bist, wo du gebunden bist. Und so hört Gott deinen Schrei. Er hat meinen Schrei gehört. Ich habe dann einen bildlichen Eindruck gehabt, wo ich dann gesehen habe, vielleicht das nächste Bild, ich habe gesehen, wie Gott mich liebt, nein, das Vaterbild, wie Gott mich liebt, wie ich in seinen Armen bin und wie ich geborgen bin und wie er sagt, Dorothee, du bist bestimmt zum Leben, nicht zum Sterben. Und so habe ich dann wirklich eben das auch gespürt und von da an hat sich mein Leben angefangen zu verändern. Ich habe dann Freiheit erlebt von Hass, Zerbruch, von all diesen Dingen, von Gebundenheiten. Ich wurde wirklich frei. Ich habe dann auch erlebt, wie Gott mein Herz heilt. Nein, das andere Bild. Wie ich habe eben ihm mein Herz gegeben. Ich habe wie gemerkt, ich muss ihm dieses kleine Kind hinhalten, meine Wunde ihm geben, dass er die Salbe darüber machen kann, dass er hineinkommen kann in diese Wunde. Man muss hinschauen, nicht wegdrücken. Und so habe ich dann wirklich Heilung erlebt. Ich konnte mich auch versöhnen. Und das war aber ein langer Prozess, auch in unserer Ehe. Wir haben total Wiederherstellung erlebt, wir beide. Und jetzt, ich habe dann früh gemerkt, dass eben ich für etwas bestimmt bin. Und genau mit dieser Wunde, mit diesem Zerbruch, das war wie ein Schlüssel für diese Arbeit, die wir heute tun. Und Gott hat es uns gezeigt, wie es geht. Er hat sich hingegeben. Und vielleicht ist es mal wichtig, dass wir uns selber mal auch hingeben, Gott hingeben. Nicht nur am Sonntag in der Kirche, sondern eben wirklich Intimität mit ihm haben. Denn wenn wir ihn nicht haben, haben wir auch nichts zum Weitergeben. Wenn wir nicht Freiheit erleben, wie sollen wir Freiheit anderen Menschen bringen? Und darum ist das so wichtig. Es geht eben um Bestimmung und den Plan von Gott.
Das letzte Bild ist auch gerade ein Aufruf und ich habe den Eindruck, dass so viel jetzt sich noch bewegt in unserer Mitte. Und wir möchten Gott eine Antwort geben. Es ist ein Bild aus Jesaja 41, wo Gott sagt, hey, vielleicht ist überall Wüste, aber ich gebe dann das lebendige Wasser rein. Und wenn das lebendige Wasser kommt, dann fängt alles an zu sprießen und zu wachsen wie ein wunderschöner Garten. Und wer möchte das nicht? In seiner Familie, in seiner Ehe, in seiner Verwandtschaft und Nachbarschaft, in unserem Land, in unserer Welt, dass eben es blüht. Und ich habe den Eindruck, es ist schön, wenn wir Gott eine Antwort geben können. Und diejenigen, die können und Kraft haben, bitte ich aufzustehen. Ihr könnt auch die Hände auf euer Herz haben. Ihr dürft aufstehen. Es ist wirklich erlaubt und nicht gegen die Corona-Vorschriften, aber es ist immer freiwillig. Und ich denke, Gott ist da, zum euch begegnen, zum jeden Einzelnen zu heilen. Und so möchten wir für euch beten, weil wir machen hier nicht ein Theater. Gott ist real, er befreit, er ist Licht. Und so danke ich dir, Vater, dass du hier bist. Und jedes Einzelne eigentlich bestimmt hast, nicht zur Halbfreiheit, zum Halbschatten und zu Kompromissen, zum Lauwarmen, sondern dass wir ganz von dir erfüllt sind. Und du siehst all diese Furchen, du siehst all diese Dinge, die schiefgelaufen sind. Du siehst auch den Ärger und den Wut. Ich spüre Ärger und Wut. Ich spüre auch Dinge, die gegangen sind, wo nicht okay waren. Aber ich sage dir, Gott ist ein liebender Vater und er gibt dir einen neuen Start. Er heilt dein zerbrochenes Herz. Er heilt deine Emotionen, auch wo du Übergriffe erlebt hast oder Gewalt erlebt hast, auch verbale Gewalt. Er heilt dich, er ist immer für dich und er ist dein Arzt, auch wo du vielleicht einen medizinischen Befund hast und keine Medizin dieser Welt kann dir helfen oder du Unfallschäden hast, die man nicht reparieren kann. Gott ist da und in seinen Wunden und Striemen ist heute noch Heilung. Dass du gerade jetzt einfach da bist, Gott. Ich danke dir, dass du am Wirken bist. Dass du viel größer bist als wir Menschen. auch als alles Menschengemachte. Danke, Gott.
Jesus, du bist hier in unserer Mitte und ich segne dich, dass du bestimmt bist zur Freiheit. Ich segne deine Freiheit, dass die Türen aufgehen und dass du aus dem Gefängnis herauskommst. Ich segne deine Bestimmung, dass du deine Flügel breiten kannst und dass du in deiner Bestimmung gehst und dass Gott einen guten Gott ist und dass er einen guten Plan hat in deinem Leben. Ich segne deine Zukunft. Ich segne auch dein Herz, wo du gebrochen bist, dass die Salbung hineinkommt und dass diese Wunde heute heilen darf oder heute der Start ist zur Heilung. Ich segne dich mit Liebe, mit Wiederherstellung und mit neuer Freude.
Und ich spüre, dass viele Menschen da sind. Über ihrem Leben wurden Lügen ausgesprochen von Autoritätspersonen, auch von Lehrern, von Eltern und Festlegungen. Und du hast es vielleicht mit der Zeit geglaubt. Aber Gott sagt, ich bin dein Vater, ich liebe dich und ich möchte, dass du meine Wahrheit erkennst und dass meine Wahrheit dich freisetzen kannst, dass du zu der Person werden kannst, wie ich dich sehe und dass du deinen Tanz und deine Kreativität entwickeln kannst, dass du nicht gelebt wirst von anderen Menschen, sondern dass du deine Bestimmung erlebst für dein Leben in völliger Freiheit, in Bestimmung und in Abhängigkeit von deinem Gott, der dich liebt.
Ich sehe eine Wüste und es ist wie ein Herz, das so gebrochen ist. Und Gott sagt in Jesaja 41, dass er in der Wüste einen Quellenort auftut und dass diese Quelle aufgeht in deinem Herzen.